Ein Fazit. Die Ideologie zur Privatisierung behauptet, dass deren Ergebnisse im Gegensatz zu dem stünden, was der Staat eigentlich mit der Privatisierung gewollt habe. Und das wird immer gebildert an der Tatsache, dass die Energiepreise nicht steigen, nicht sinken, sondern steigen. Diese Ideologie ist aus mehreren Gründen unrichtig. Erstens will der Staat in der Energieversorgung Großkonzerne, weil die verlässliche Versorger sind. Und diesen Standpunkt nimmt er überhaupt nicht zurück, wenn er feststellt, dass die in Sachen Marktmacht ein bisschen anders mit ihren Preisen umgehen, als er sich das vorgestellt haben. Er ergänzt die Monopolbildung um Maßnahmen zur Sicherung von Wettbewerb und mit viel Staatsgeld für eine zukunftsorientierte Energieproduktion, fährt also nach der Seite hin damit fort, Energiepolitik als Haushalts- und Wachstumsförderungspolitik zu machen, jetzt eben unter der neuen Bedingung, dass er das Geschäft der großen Konzerne mit der Energie so fördert, dass deren Geschäftsrechnung mit dem nationalen Versorgungsinteresse zusammengeht. Und das tut er, und damit gebe ich noch einen kleinen Ausblick auf das, was ich dann nächstes Mal nach außen erzählen will, das tut er nicht bloß aus den Gründen, die ich eben angeführt habe, sondern aus noch zwei weiteren sehr gewichtigen Gründen. Erstens will er, dass die deutschen Energiekonzerne nicht nur eine nationale Wachstumsbranche sind, sondern dass die sich auch in andere, in fremde Energiemärkte einkaufen, dass sie zu den bestimmenden Energieproduzenten und Versorgern nicht nur von Deutschland, sondern ganz Europa und darüber hinaus werden. Das ist der erste damit verfolgte und auch ein Stück weit bereits erreichte Zweck. Und zweitens geht es dem Staat um den sicheren Zugriff der Nation auf Energiequellen in anderen Ländern, auf die sichere Beschlagnahme von Energiequellen auf fremden Standorten unter der Hoheit anderer Souveräne. Und da hat er die großen Energiekonzerne quasi als Auftragnehmer und Handlanger dafür ausgeguckt, und als solche funktionieren sie auch ganz gut, die quasi im Staatsauftrag dann die Prospektion und Erschließung übernehmen sollen, die der Staat vorher mit den entsprechenden Konzernen, entsprechenden Regierungen aushandelt. Insofern, um nochmal auf die Bild-Zeitung zurückzukommen, sie bibbern, damit wir nicht frieren. Wenn sie bibbern, dann tun sie das eben für den von der Bild-Zeitung dann eben auch noch ausgeplauderten Zweck. Bis zu einer Milliarde Dollar stecken, also der Vertrag dafür, schreibt die Bild-Zeitung, erst hat Merkel mit Putin ausgehandelt für diese Neuerschließung dieses sibirischen Gasfelds. Und schreibt die Bild-Zeitung weiter, bis zu einer Milliarde Dollar stecken Wintershall und Gazprom in die Erschließung des 4000 Meter tief liegenden Erdgasfelds. Die Russen profitieren von den deutschen Ingenieurskünsten, die eine so schwierige Bohrung erst möglich machen. Ich wusste auch noch nicht, dass Ingenieurkünste auch eine Nationalität haben können, aber offenbar ist es in diesem Fall so. Und so, dass so ist, werde ich das nächste Mal noch einiges erläutern. Es ist das perfekte Projekt, sagt er. Leiter dieses deutschen Unternehmens. Und damit spricht er die in diesem Fall tatsächlich bruchlos vorliegende Identität des Staatlichen mit dem Kapitalinteresse aus, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass wir vor Ort sind, wo die Energiequellen der Zukunft angezapft werden. Dann ist es eben gut und schön und nützlich, wenn man nationale Champions hat, die über die entsprechenden national zu verbuchenden Kapazitäten und technischen Fähigkeiten, aber vor allen Dingen über die nötige Finanzkraft verfügen, dass sie auch in der Lage sind, solche Projekte im deutschen Interesse durchzuführen. So, das erstmal als kleiner Ausblick darüber, worum es das nächste Mal gehen soll, und damit höre ich jetzt mal auf.
Ich hätte eine Nachfrage.
Ja?
Du hast im ersten Punkt ein Argument angedeutet, warum Unternehmen nicht Strom sparen könnten. Und da hast du es irgendwie bezeichnet mit den Grund mit Umschlagsgeschäften, habe ich das richtig in Erinnerung? das nochmal aufstellen?
Ja. Kennst du den Unterschied zwischen einem klimatisierten Computerraum und einer klimatisierten Wohnung? Einen Computerraum muss man klimatisieren, weil wenn man das nämlich nicht tut, dann fallen die Computer irgendwann wegen der von ihnen selbst erzeugten Hitze aus. Eine Wohnung muss man nicht klimatisieren, da ist es nicht bloß den Bewohner zu heiß. Das erstmal als ganz schlichtes Beispiel bezogen auf deine Frage. Insoweit die Verwendung von Energie eine technische Notwendigkeit für den Produktionsprozess selber ist, lässt sich nicht an ihr sparen. Man kann natürlich an allen möglichen Bedingungen, die für die Leute, die in diesen Produktionen arbeiten, vielleicht nötig wären, angenehm wären, also was weiß ich, an bestimmten Stellen ein bisschen mehr kühlen, an anderen Stellen vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr heizen. Daran kann man prima sparen. Aber an der Energiezufuhr für einen eingerichteten Maschinenpark, der Tag und Nacht funktionieren soll, kann man nicht sparen, weil das den ganzen Zweck der Veranstaltung in Frage stellt. Was Unternehmen ja dann übrigens auch machen, selbstverständlich machen kann, das in dem Maße und dann, wenn sich eine solche Anlage amortisiert hat, man sie durch eine Anlage, und das heißt erstmal, dass sie ihren Umschlag in entsprechender Zeit mit den entsprechenden Rückflüssen und Gewinnen eingebracht hat, dann kann man sie selbstverständlich auch durch eine Anlage ersetzen, die mit weniger Energie betrieben wird. Das ist ja übrigens auch durchaus ein politisches Ziel, dass die Unternehmen das tun. Und die Regierung hält es auch für einen Erfolg ihrer Energiepolitik, dass die sogenannte Energiebilanz der Nation, also die Frage, wie viel Energie wird insgesamt gebraucht, um das ganze Wirtschaftswachstum anzufeuern, dass die in den letzten Jahren ständig gesunken ist. Worauf ich erstmal hinweisen wollte, ist, dass so relativ der Energieverbrauch, was Strom, Bereitstellung von Wasser, Heizung, Kochen und so weiter beim Privatmenschen sein mag, eben relativ zu dem, was sein Geldbeutel hergibt, so wenig relativ ist diese Größe erstmal für einen laufenden Betrieb, sofern es den tatsächlichen Betrieb der Anlagen angeht. Wer eine Maschine 24 Stunden am Tag laufen lassen will, in gleichmäßiger, und das gilt übrigens für etwas kompliziertere elektronische Maschinen sowieso schon gleich, der leidet schon darunter, wenn es einen kleinen Spannungsabfall gibt. Also das habe ich jetzt erstmal gemeint mit Sparen in dem Sinne, wie sich das der normale Mensch vorstellt. Dann knipst sich halt öfter das Licht aus und macht Energiesparlampen rein und dreht die Heizung nicht so hoch. Das ist einfach bezogen auf ein Unternehmen, das auf dem Standpunkt steht, zu jedem Zeitpunkt und jeder Minute soll an der Maschine gearbeitet werden. Ein sachfremder Gesichtspunkt. Macht es
Klöpfen auf Standby geschaltet. Macht es Klöpfen auf Standby
geschaltet. Ja, genau. Stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Ach, früher wurde immer von den Geschäftsführern des Stahlbetriebs bei Klöckner immer behauptet, man könnte Stahlkoffer nicht runterfahren, man könnte die nicht zeitweilig stillstellen oder niedrig fahren. Und deswegen haben sie gesagt, müssten sie einen Dreischichtbetrieb machen. Das ist natürlich ein praktischer Unsinn. Also wenn Sie wollen, können Sie das alles. Das ist bloß vom Standpunkt des Umschlags geht es wirklich nicht. Im Übrigen sieht man daran auch wieder eine der Absurditäten dieser merkwürdigen Produktionsweise. Weil es ist ja für sich schon ein seltsamer Zweck zu sagen, eine Maschine soll 24 Stunden am Tag laufen. Wieso eigentlich? Unter dem Gesichtspunkt der Kosten, die anfallen, also mal ganz unabhängig von dem kapitalistischen Interesse, einmal vorgeschossene Kapitalsumme möglichst schnell zurückbekommen zu wollen, insofern möglichst viel Absatz in relativ kurzer Zeit zu haben. Auch ganz abgesehen von diesem Interesse, fallen ja in der Tat, wenn die Unternehmen, was weiß ich, Kurzarbeit oder sonst aus welchen Gründen auch immer die Produktion einschränken müssen, zusätzliche Kosten an. Erstens für das Runterfahren, zweitens für die Wartung des Betriebs während der Nichtbenutzung und drittens fürs Wiederhochfahren. Und das ist schon allein für Unternehmen der Grund zu sagen, Kontinuität der Produktion ist eine Kostenersparnis. Also so verrückt rechnen die.
Ich verstanden habe, das Staatsziel, dass ja. der Preis möglichst niedrig sein soll, das wird ja jetzt nicht mehr erreicht. Oder wie wird es doch erreichen? Das ist nur hier, das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Weil die Preise steigen.
Also ja, so ist es.
Und ist das jetzt einfach die Konsequenz, wenn der Staat sagt, damit müssen jetzt, muss man leben? Oder, ja, jedenfalls habe ich das nicht verstanden. Mhm.
Also ich glaube, die Übersetzung von preisgünstig in möglichst niedrig haut schon nicht so ganz hin. Ich habe vorhin schon gesagt, versucht zu erläutern, was der eigentlich mit preisgünstig meint. Der denkt vom Standpunkt der Wirkung des Preises auf die Kostenkalkulation von Unternehmen. Und da wird die politische Gewalt zum Beispiel hellhörig, wenn ein Aluminiumunternehmen in Hamburg sagt, wegen der hohen Strompreise in Deutschland verlagern Sie Ihre Produktion nach Dubai. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Sie dem Strompreis ja gleichzeitig die Aufgabe oder den Auftrag übertragen, sicherzustellen, dass die Unternehmen, die mit ihm wirtschaften, tatsächlich rentabel wirtschaften. Jetzt hat er jetzt beide Ziele in die Welt gesetzt. Und dann ist es letztlich eine Frage der politischen Definition, an welcher Stelle und an welchem Punkt der Staat oder irgendwelche staatlichen Instanzen sagen, jetzt erscheint uns das, was die Unternehmen da an Preiserhöhungen machen, tatsächlich zu sehr gegen das Interesse der vor allem den kapitalistischen Nutzer dieses Preises zu sein. Weil der ganze Ausgangspunkt dieses staatlichen Ziels ja der etwas fiktive Standpunkt ist, dass der Preis, der die Unternehmen im Energiesektor zu einer Wachstumsbranche machen sollen, den sie ja auch benutzen sollen, um sich hier als Konzerne zu etablieren und dann von hier aus in alle Welt zu gehen, dass der gleichzeitig für diejenigen, die den Strom oder das Gas benutzen, eine funktionale Größe in deren Kostenrechnung sein soll. Jetzt stellt er eben an diesen Preis beide Anforderungen, die widersprechen sich. Und dann entscheidet die Politik auch quasi definitorisch, an welcher Stelle sie sagt, und das, was die jetzt an Preiserhöhungen gemacht haben, das ist jetzt aber garantiert ökonomisch nicht mehr verträglich. Dann werden Wirtschaftsminister oder Wirtschaftsminister aktiv und sagen, oder Kartellbehörden aktiv und sagen, da haben die Konzerne ihre Macht missbraucht. Aber streng genommen gibt es ja für dieses Zusammenpassen, sage ich mal, zwischen der funktionalen Wirkung des Preises für die Nutzer und der funktionalen Wirkung des Preises für diejenigen, die mit dem Strom und dem Gas Gewinn machen sollen, gar keinen optimalen Schnittpunkt, wie immer sich die VWL das vorstellen wollen. Der existiert halt einfach nicht. Es ist einfach eine politische Definition.
Okay, das verstehe ich. Aber da würden Sie aber zustimmen, dass die jetzigen Entscheidungen so aussehen, dass die Politik akzeptiert, dass die Strompreise oder diese ganzen Energiepreise derzeit im Kreis ansteigen.
Nein, die geht ja methodisch damit um. Das wollte ich ja gerade versuchen zu erklären. Einerseits sind sie mit den aktuellen Preiserhöhungsmaßnahmen, vor allen Dingen für Gas, sind sie mit denen nicht einverstanden. Dann gibt es halt die Drohung, muss man erstmal sagen, des hessischen Wirtschaftsministers, das verbieten wir denen eigentlich. Andererseits erscheint das den politisch Zuständigen eigentlich schon fast wieder systemwidrig, einfach damit verboten vorzugehen. Deswegen sagen sie, wir müssen einen Mechanismus erfinden, mit dem quasi es im Interesse der Stromkonzerne selber ist, mit ihren Preisen runterzugehen. Und aus diesem Mechanismus haben sie eben die Trennung von Versorgung und Durchleitung ersonnen und haben gesagt, wenn wir das jetzt beschließen, dass jeder Endkunde sich seinen Versorger selber aussuchen kann und die die dann um die Netzbenutzung, die Netzbenutzer dann um die Versorger konkurrieren müssen quasi, dann wird der Strom unterm Strich billiger. Das ist die Behauptung. Ob die sich einstellt oder nicht, steht in den Sternen, weiß ich nicht, kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Aber zumindest ist das die Idee, wir brauchen, deswegen habe ich das Zitat von gebracht, von der App, wir brauchen einen Mechanismus, der quasi Wettbewerb installiert und dadurch einen ökonomischen Zwang auf die Berechnung der Konzerne ausübt. Einer der Chefs von E.ON war das, glaube ich, hat dazu eine vom Kapitalstandpunkt aus eigentlich sehr zutreffende Bemerkung gemacht. Er hat nämlich gesagt, ja, das können Sie ja alles gerne machen, die Politiker, aber wenn wir unsere Netze für andere Einspeiser, zum Beispiel aus Frankreich, öffnen, das sind ja genauso Monopole wie wir. Und dann senken die auch nicht die Preise, sondern nutzen es einfach bloß, um das Gleiche zu machen, was wir auch machen. Also hat einfach praktisch dementiert, dass diese Methode, die der Staat da sich ausgedacht hat, tatsächlich dazu führen würde, dass es irgendeine Wirkung auf die Strompreise ausgeht. Und dann wollte ich sagen, und noch ein Punkt, deswegen, sollte der Verknüpfungspunkt zum nächsten Punkt sein, dann relativiert der Staat selbst diesen Standpunkt noch an dem Gesichtspunkt, ich will doch von den Unternehmen Investitionsprogramme, die die nationale Energieversorgung zukunftssicher macht. Ich will doch von denen, dass sie neue Kraftwerke bauen. Dann sagen die Unternehmer, ja, wir bauen gern liebe Kraftwerke, lieber Staat, aber dann kannst du von uns doch nicht verlangen, dass die Strompreise sinken. Also gegen die letzte Drohung von den Ländern hat, ich weiß nicht mehr, welcher Konzernchef das war, gesagt, ja, wenn der Staat das jetzt tatsächlich macht, das verbietet, dann stehen Investitionsvorhaben in Frage. Nur dann nutzen sie durchaus auch ihnen vom Staat eingerichtete Machtposition gegen ihn und sagt, das kannst du doch selber gar nicht wollen, liebe politische Aufsicht, dass wir jetzt weniger verdienen, weil dann machst du uns ja unser ganzes Geschäft kaputt und dann können wir die schönen Kraftwerke gar nicht bauen, die du doch von uns willst. So. Das ist erstmal die Lage. Und da ist der Preis, der ist quasi in dieser Lage ein Gesichtspunkt, aber nicht der irgendwie maßgebende Gesichtspunkt.
Also könnte man sagen, der Staat will zwar schon den Preis gesenkt haben, aber er hat zurzeit noch kein Mittel gefunden, das zu tun.
Nein, der will den Preis gesenkt haben und er will gleichzeitig, dass mit dem Preis lauter Sachen gemacht werden, die einer Senkung widersprechen.
Das Preissenken an der Stelle, man muss sich das Verhältnis mal anschauen. Der Staat zieht sich dort allen Ernstes die Aufgabe an, gegensätzliche Interessen von kapitalistischen Konkurrenten so zu manipulieren, dass sie wie eine geplante Wachstumsmaschinerie national zusammenarbeiten. Ungefähr so ein Vorhaben ist es. Es sind auch gegensätzliche Argumente. Das preisgünstig nach der Seite der abnehmenden Unternehmen heißt, möglichst niedrige Kosten, damit wir möglichst viel Gewinn mit unserer Produktion machen können. Genau umgekehrt sieht es bei den Energieproduzenten aus. Möglichst hohe Preise, weil das macht möglichst viele Gewinne für das Energieunternehmen. Darüber setzt sich jetzt der Staat und sagt allen Ernstes, er macht sich die Aufgabe, dazwischen so etwas wie ein harmonisches Zusammenwirken, dafür steht das Wort preisgünstig, hinzumanipulieren. Und das hinzumanipulieren, das kommt daher, er will ja nicht den Schritt zurückmachen und zu sagen, dann mache ich den Scheiß eben wieder als Staatsbetrieb. Sondern er will ja allen Ernstes dieses von ihm verfolgte Anliegen, dass sich konkurrierende Kapitalisten, die sich wechselseitig um den Profit streiten, dass die wachstumsmäßig wie ein paar Brüder zusammenarbeiten, das will er ja dadurch gewährleistet haben, dass das denen von ihrer Kostpreis-Profitrechnung als das Allergelbeste vom Ei erscheint. Da kommen die Erfindungen her, wie das überhaupt das Gewinnbringendste dann sein soll, abnehmenden Unternehmen einen kostengünstigen Strom zu liefern. Und wie es für die Abnehmer das Gewinnbringendste sein soll, einen möglichst hohen Strompreis zu bezahlen. Die Rechnung gibt es ja auch. Ne? hoher Strompreis bringt unsere deutschen Unternehmen, also sowas gibt es auch als Stellungnahmen der Politik, bringt unsere Unternehmen ganz marktwirtschaftlich dazu, irre energieeffizient zu werden. Der Preis als Belehrungsinstrument für Energiesparmaßnahmen im Unternehmen. Allen Ernstes, das ist das Kunstwerk, an dem die da, die Politik sagt immer, die Stellschrauben stellt.
Nochmal anders. Der Gedanke, der Staat möchte das gerne, hat bloß noch kein Mittel gefunden, ist aus folgendem Grunde, passt da aus folgendem Grunde nicht. Wenn der Staat wirklich nicht will, dass Leute in dieser Gesellschaft irgendwas nicht machen, dann verbietet er ihnen das. Und wenn sie das dann trotzdem machen, dann kommen sie ins Gefängnis. So. Das ist so. Jetzt sagt er doch an der Stelle gar nicht, die Energiekonzerne dürfen die Preise nicht erhöhen, sondern ich lege als Staat, also das hat es ja früher sogar auch mal in westlich-kapitalistischen Staaten gegeben, hat der Staat einen Brotpreis fixiert. Hat er gesagt, Brot kostet bei uns im Lande so und so viel, Punkt. Und alle Bäcker, die dieses Brot backen, die backen das entweder zu diesem Preis oder sie sind keine Bäcker. Das sagt er ja gar nicht. Sondern er sagt, der Preis soll eine freie Kalkulationsgröße der neu eingerichteten Energiekonzerne sein. Weil der ist doch ein Hebel für deren Wachstum und deren Aufbau als eine nationale Wachstumsbranche, die darüber übrigens auch die Mittel besorgt, nicht nur in Inland zu investieren, sondern auch nach Ausland tätig zu werden. Das sollen Sie bitteschön durch geschickte Kostenkalkulation und geschickte Anwendung des technischen Fortschritts verbinden mit der zusätzlich von Ihnen verlangten Funktion, Preise zu machen, die alle anderen Wirtschaftssubjekte in ihrem ökonomischen Tun beflügeln. So, ja, wenn man sich eine Frage so stellt, dann ist es auch kein Wunder, dass man sie nicht beantworten kann, weil man hat sie ja eigentlich schon beantwortet. Ne? Also der hat noch kein Mittel, das Mittel, was er hätte, will er nicht anwenden. Und die Mittel, die er anwendet, zielen gar nicht auf irgendeine absolute Preissenkung, sondern zielen auf den Gesichtspunkt der Verträglichkeit der Energieproduktion als Wachstums- und Beschlagnahmebranche, und der gleichzeitig damit zu sichernden nationalen Wachstumsfunktion von Energiepreisen. So, das System hat er jetzt installiert und das macht er dann halt so.
In Bremen gibt es ja auch ein privatisiertes Energieunternehmen, diese SWB. Die auch in schöner Regelmäßigkeit die Preiserhöhung so durchgezogen haben. Da haben sich ja einige Bürger zusammengefunden und haben gesagt, diese nochmal wieder eine saftige Preiserhöhung, die ist nicht legitim, wir ziehen vor Gericht. Und das war eine richtungsweisende Entscheidung, ich meine, die beleuchtet auch diesen Widerspruch, den wir gerade da entwickelt haben. Das Gericht hat nämlich gesagt, ja, das stimmt, diese Preiserhöhung ist nicht legitim, die Begründung fand ich klasse. Weil es nämlich diese Preiserhöhung nicht ordentlich begründet ist. So, und durchschaubar kam auch her. Ich habe das jetzt einen Moment lang rein, also als ich das damals gelesen habe, rein in die Richtung aufgelöst, naja, dann werden sie schon eine Begründung nachschieben und die Preiserhöhung begründet dann doch machen. Aber das finde ich jetzt nicht ganz korrekt. Und zwar deswegen, weil sie durch dieses Unternehmen, ja durch die richterliche Entscheidung erinnert worden ist daran, dass ihr so eine Kartenscheißmaschine habt. Das ist eine nationale Entscheidung und ihr seid auch ein nationales Unternehmen, das über einen Monopolpreis genügt. Und die Politik jetzt in Form des Gerichts hat ihnen bedeutet, dass das nicht dafür steht, dass man alles da treiben kann, was man nur so möchte, und dass Sie gefällig sind, bevor Sie jetzt wieder an die Öffentlichkeit treten, sich das verdammt nochmal genau überlegen sollen, mit welcher Begründung Sie welche Prozentzahl dahin schreiben.
Ich will nochmal was zur Begründung von Preisen sagen.
Okay.
Ja, aber es in dem Zusammenhang auch noch immer ein bisschen erhellend ist, bezogen auf das Programm, was der Staat sich da vorgenommen hat. Also der einzige Grund für einen Preis, den es gibt, ist, man nimmt, was man kriegen kann. Das ist halt der kapitalistische Grund für einen Preis. Jetzt sagt, wie du ganz richtig ausgeführt hast, das gilt, sagt der Staat, diese Preisbestimmung, die hat die einzige Preisbestimmung ist, die es ökonomisch gibt, die gilt im Energiesektor nicht. Wir wollen quasi sowas wie eine Verdoppelung der Preisbildung. Und das machen sie übrigens auch tatsächlich. Die lassen sich von den Energieunternehmen deren Bilanzen vorlegen, deren Kostenkalkulationen und gehen quasi vom staatlichen Standpunkt aus die einzelnen Kostenfaktoren durch und sagen, finden wir die berechtigt. Und diese Verdoppelung des Preises sind einmal, das ist eine Kalkulation des Kapitals mit Kosten, Gewinn und Markt, mit den drei Faktoren. Versucht der Staat tatsächlich mit seinen ganzen behördlichen Veranstaltungen in dem Sinne zu verobjektivieren, wie du das gerade gesagt hast. Er gesteht dem Kapital in diesen Rechnungen sämtliche Gesichtspunkte zu, die Kapitalisten beim Kostenrechnen haben. Sie müssen Rückstellungen bilden, sie müssen Ersatzinvestitionen tätigen, sie müssen natürlich ihre Kosten decken, niemand verlangt von ihnen Preise, die Kosten nicht decken, und sie haben das Recht, gesetzlich festgeschrieben, auf eine bestimmte Gewinnrate. So, und dann haben sie tatsächlich diese Kostenrechnung in all ihren Faktoren und in all ihrer, wie jeder vom Finanzamt weiß, dann gewissen kapitalistischen Beliebigkeit, dann haben sie diese Rechnung dem Staat vorzulegen und der guckt sich das dann im Zweifelsfall an und sagt, was ihr da für Rückstellungen reingesteckt habt, das entspricht gar nicht dem wirklichen Wert, wie so ein Buchprüfer, ne? Das entspricht gar nicht dem wirklichen Wert eurer verschlissenen Anlagen, da habt ihr den Kostenfaktor, habt ihr gar nicht. Also das will ich sagen, da merkst du, so geht dieses staatliche Interesse, was du gerade gesagt hast, die Vereinbarkeit, so geht das praktisch, mit diesem behördlichen Aufwand, die praktische Übereinstimmung von berechtigten kapitalistischen Vorschuss- und Gewinnrechnungen und nationalen Gesichtspunkten, der damit befriedigt werden soll. Es gab neulich einen lustigen Streit, ich glaube, das war wieder RWE, ich weiß es aber nicht genau, zwischen der RWE und irgendeiner staatlichen Instanz und der Kartellbehörde, die RWE vorgeworfen hat, dass sie für die übernommenen Stromleitungen in der DDR eine viel zu hohe Kapitalgröße eingesetzt hätten und dass sie deswegen sich viel zu viel Gewinn berechnet hätten. Und dann war der Energieversorger ganz empört und hat gesagt, das sei eine Diskriminierung der Ostdeutschen. Ein etwas sachfremder Einlassung. Aber solche Streits kommen dann dazu. Ist dieser Posten in der Bilanz wertmäßig richtig eingesetzt? Darf sich das Kapital für deren Ersatz als Kapitalvorschuss und zu ersetzende Größe so viel reinschreiben? Und berechtigt sie das zu einem prozentualen Gewinn von so und so viel Prozent? Ja oder nein? Das muss dann übrigens auch ein Gericht entscheiden, weil der Sache nach lässt sich das ja auch gar nicht entscheiden.
Ja, da kommt ja dann auch wirklich das Besondere an diesen Unternehmen zustande, dass die nicht bloß lauter Gründe für Preise und Profite haben, sondern wirklich lauter Rechtsgründe für Preise und Profite. Also dieser erwähnte Dialog zwischen Geschäft und Politik, der läuft so. Weil der Staat zu den Kalkulationen von denen als Auftragnehmer, also von den kapitalistischen Kalkulationen von denen als Auftragnehmer seiner politischen Interessen am Energiegeschäft verhält, machen die das Umgekehrte. Alle ihre Kalkulationsgrößen ventilieren sie als Rechtsgründe dem Staat gegenüber, etwas zu verlangen. Also wenn die investieren, dann haben sie ja Recht auf Subventionen. So argumentieren.
Also insofern betätigen die sich auch schon längst als nationale Institutionen. Ne? Das hat man diesen Energiegipfel nochmal gesehen. Als die sind ja nicht nur vom Staat beauftragt, sondern sie betätigen sich auch als vom Staat beauftragte Instanzen als privates Kapital, die aus der Funktion, die sie für die nationale Energieversorgung wahrnehmen, Rechte ableiten auf staatliche Unterstützung für ihre Geschäftstätigkeit.
Sonst bei anderen Unternehmen ist der Rechtsgrund für einen Preis und für einen Gewinn, dass man der Unternehmer ist, dass man der Eigentümer ist. Kommt wirklich diese Besonderheit auf, dass die noch viel detailliertere Rechtsgründe für Preise, für Kostenbestandteile und so weiter haben. Das sind nämlich die Verhältnisse mit dem politischen Herrn.
Das schließt von daher ja unmittelbar an den freundlichen Dialog, den Margret referiert hat, von Frau Merkel mit den Herren. Die haben gesagt, hier, wir haben Angebote an euch, Profitgarantie, aber das kann nicht nur ein einziges Nehmen sein. Mhm. Und das Gleiche sagt jetzt das Gericht.
Ja. Sagt das Gericht und hat auch dieser RWE-Fuzzi da, der zitiert wurde, auf seine Weise gesagt, natürlich bauen wir emissionsfreie Kohlekraftwerke, Doppelpunkt, das kostet so und so viel Subvention.
Ja.
Das Verhältnis in diesem Dialog ist doch, dass deren Geschäft im Prinzip, also dass ihnen ein Geschäft mit Gewinn auch garantiert ist und der Staat legt ihnen lauter Pflichten auf. Und sie verweisen im Dialog mit dem Staat auf das Erfüllen der Pflichten, als daraus erwachsen ihnen Rechte zu noch mehr Gewinn.
Ja. Das ist, also wie der Strompreis übrigens in dieser ganzen, auf diesem ganzen Energiegipfel vorkam, ist auch ganz lustig. Steht irgendwie in einem SZ-Artikel, ach ja, über die Preise ist gar nicht mehr groß debattiert worden. Da ging es eigentlich nur um neue Kraftwerksbauten. Und dann steht hier, dem Gipfel könnte die Zusage für neue Kraftwerksbauten zumindest zu einem symbolischen Erfolg verhelfen. Kraftwerksneubauten könnten sowohl die Strompreisdebatte als auch die Angst vor Versorgungsengpässen entschärfen. Sehr kompliziert ausgedrückt heißt das, die Unternehmen sagen, wir machen neue Investitionen und bauen neue Kraftwerke, lieber Staat, und dafür hör du gefälligst auf, uns dauernd mit deinen Anforderungen auf Preissenkungen zu nerven.
Der Sache wirklich was Erpresserisches.
Ja.
Und man merkt, wenn Kapitalisten den Staat erpressen, heißt das gar nicht gleich Nötigung, wenn der mit einem gebucht wird. Sondern Energiedialog.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Interesse und legitimem Interesse. Ne?
Ja.
Was gibt es noch zum Thema? Achso, ja,
nochmal. Ich habe eine Informationsfrage. Ist ja nicht Widerstand von anderen Unternehmen, also nicht Energieunternehmen, sondern allen anderen Unternehmen gibt gegen diese Preise?
Ja, was heißt? Erstens zahlen die sowieso andere Preise. Zweitens gibt es in aller Regel zwischen den Energieunternehmen auf der einen Seite und den großen Verbrauchern Sonderverträge, Spezialverträge, wo die sowieso die Preise unter sich dann ausmachen. Und drittens gibt es ja in der Tat, das habe ich an diesem Aluminiumwerk versucht zu erläutern, gibt es durchaus die Beschwerde von Großunternehmen, dass insgesamt der Strompreis in Deutschland zu hoch wäre. Und der Umgang der Politik mit dieser Beschwerde sind meines Erachtens die Fälle, die ich dann aufgezählt habe. Inwieweit der Staat diesem Ansinnen Recht gibt und wie weit das denn dann denen überlässt, es unter sich auszumachen, ob sie dann von den Sondertarife für ihre jeweiligen Versorger bekommen. Und im Übrigen muss man ja sagen, dass diese Auflösung der Gebietsmonopole nach der Seite der Erlaubnis in Anführungsstrichen an die Einzelkunden, sich den Versorger selbst zu suchen, natürlich für den einzelnen Normalverbraucher ein ziemlicher Unsinn ist. Für die großen Strom- und Gasverbraucher ist es keineswegs eine gleichgültige Sache, sondern tatsächlich ein Angebot. Also die sind dann tatsächlich, wenn sie große Verbraucher sind, haben dann selber so viel Marktmacht mit ihrer Nachfrage, dass sie dann durchaus auch an einen solchen Stromkonzern rantreten können und sagen, übrigens, wenn du für mich nicht die Preise senkst, dann gehe ich zum anderen. Aber mach das mal.
Guter Typ. Sehr guter Typ.
Also insofern, das war ja auch eine der interessanten Nebenbei-Mitteilungen des Energiegipfels, hat man zwar erfahren, welche erlauchten Herren und Damen da alle eingeladen worden waren, also die Spitzen der deutschen Energiewirtschaft und die Spitzen der deutschen Unternehmen, die großen Konsumenten in Anführungsstrichen sind, dass die beiden Gruppen sich fürchterlich gestritten hätten auf diesem Energiegipfel, hat man aber eigentlich nicht vernehmen können. Das liegt eben an dem, was ich gesagt habe. Die werden sich schon irgendwie handelseinig werden. Wenn dann gibt es dann die gemeinsame Front von Großabnehmern und Produzenten gegenüber dem Staat, der soll doch in größerem Umfang die Kosten für neue Anlagen und sonst was auf seine Kappe nehmen, damit die Preise für die Endverbraucher in dieser Abteilung nicht so hoch ausfallen. Bitte?
Objektive Schranke für Preiserhöhung. Weil diese Alternative besteht. Ne?
Ja, es gibt eine weitere objektive, in Anführungsstrichen, Schranke für Preiserhöhung und die liegt dann, wenn sie eintritt in der Wirkung, die diese Preiserhöhung tatsächlich auf das gesamte Wachstum hat. Die gibt es sowieso immer. Also der letzte Einbruch beim Ölpreis war einfach die Konsequenz der Tatsache, dass die Weltwirtschaft in die Krise gekommen ist und dann tatsächlich der Energieverbrauch zurückgegangen ist und auch die Konzerne schlicht und einfach weniger abgesetzt haben. Die Schranke gibt es immer, aber so weit will es der Staat ja gar nicht kommen lassen.